Ihre Grenzen werden konsequent weiter überschritten, weil es darum geht, was will der Kunde eigentlich gerade, dafür hat er bezahlt, also will er das auch.
Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn Sex, genauso wie du das jetzt beschrieben hast, ausgelebt wird bzw. nicht ausgelebt wird und käuflich ist, ein Geschlecht, ein Mensch käuflich ist?
Aber da ist ein Markt. Da kann man schon sagen, Deutschland ist ein gewisses Maßenmodell Europas.
Das Bordell Europas, so wird Deutschland in den Medien betitelt. Wie sieht die Situation rund um Prostitution in Deutschland aus? Was unterscheidet freiwillige Prostitution von Zwangsprostitution? Und was macht es eigentlich mit einer Gesellschaft, wenn Sex käuflich wird? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Inga Gerkens von Mission Freedom und Frank Heinrich. Er ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Bündnisses Gemeinsam gegen Menschenhandel. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. So, und jetzt sind Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Inga Gerkens. Herzlich willkommen, Frank Heinrich. Schön, dass ihr da seid.
Danke.
Danke.
Frank, wenn wir an das Thema Prostitution und vor allem auch an Menschenhandel denken, dann ist ja Deutschland nicht das erste Land, was einem so in den Sinn kommt. Aber trotzdem wird Deutschland als das Bordell Europas bezeichnet. Wie müssen wir uns denn die aktuellen Zahlen so vorstellen? Wie sehen die aus?
Das ist genau schon eines der ersten Probleme. Wir haben das lange Zeit nicht wahrgenommen in Deutschland. Und dann gab es tatsächlich mal eine ganz kleine gesetzliche Sache, die man hätte erledigen müssen, zum Thema Menschenhandel übrigens. Mhm. Also war ein Minisprung, den haben wir nicht geschafft zum richtigen Datum. Und dann hat der Spiegel mal nachrecherchiert, was denn da überhaupt los sei und kam zu diesem Titelbild, mit dieser Titelzeile. Und seitdem gibt es so ein Öffnen zu diesem Thema, dass das überhaupt erst wahrgenommen wird. Und jetzt Zahlen, sofort macht man sich unglaubwürdig, wenn man sagt, man weiß es. Weil es gibt kaum Untersuchungen. Weil seit 2002 ist das noch nicht mal mehr moralisch irgendwie verwerflich in Deutschland. Also, ne? Aber es gibt zwei, drei Zahlen, die kann man sich zumindest mal merken. Es gibt jetzt Angemeldete inzwischen. Da sagen wir wahrscheinlich beide, das ist ein Scherz im Verhältnis zu dem, was ist.
Okay.
Aber es gibt zwischen 200 und 400.000. Da sind wahrscheinlich die Schätzungen variieren dazwischen. Mhm. Und dann gibt es eine Zahl von vor einigen Jahren, die eine große deutsche Gewerkschaft mal das hat ja auch was dann mit Arbeit zu tun, wie viele sagen. Und die redeten davon, dass es in Deutschland 1,2 Millionen Transaktionen, Geldleistungen an jedem Tag gibt.
Krass.
Das heißt auf gut Deutsch, wenn wir 5 Männer im Raum sind, dann waren diese 5 im Schnitt, also wenn sie über 18 und unter Scheintod sind, wahrscheinlich alle im Schnitt einmal in den letzten 6 bis 8 Wochen für Sex bezahlen.
Mhm.
Das sind Größenordnungen, die wurden noch nicht oft widersprochen zumindest.
Mhm.
Aber da ist ein Markt. Da kann man schon sagen, Deutschland ist ein gewisses Maßenbordell Europas.
Und woran liegt es, dass es so eine lange Zeit nicht wahrgenommen wurde?
Ja, man hat sich in Deutschland darüber gefeiert, dass das ja modern wäre, wenn man das als einen normalen Beruf, das war tatsächlich schon ein Begriff, der Anfang der 2000er genannt wurde. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass auch bestimmte Gesundheitsuntersuchungen nicht mehr regelmäßig waren. Letztlich war seit dem Zeitpunkt Prostitution in Deutschland im kleinen Bereich, also nicht in Großbordellen, im kleinen Bereich ähnlich leicht zu organisieren wie eine Tupperparty. Du musstest nur die Steuern abführen. Und da warst du dann selber darauf angewiesen, dass du ehrlich warst.
Mhm.
Also es gab nicht größere Komplikationen, eine Kirmesbude oder eine Weihnachtsmarktbude anzumelden, abzurechnen, Gesundheitsamt, war schwieriger als ein kleines Bordell.
Heftig.
Und das war einfach unbehaftet. Man wollte mit dem Thema nichts zu tun haben, wahrscheinlich sowohl wegen der Scham als auch wegen dem, es sind ja Sexarbeiter.
Mhm. Inga, du arbeitest seit 8 Jahren mit Frauen in der Prostitution und dieses Bild, von dem Frank gerade gesprochen hat, von der freien, selbstbestimmten Sexarbeiterin, das ist ja in Deutschland weit verbreitet. Inwiefern trifft denn dieses Bild die Realität aus deiner Erfahrung?
Ja, ist eine ganz komplexe und große Frage. Was ist freiwillig, was ist nicht freiwillig? So strafrechtlich ist es abgegrenzt, was ist Zwang und was ist Freiwilligkeit? In der Realität erleben wir, dass es sehr komplex ist. Wir haben jetzt natürlich ein Ausstiegsangebot für Frauen, die sagen, ich möchte raus. Das heißt, wir haben auch nur einen Blick natürlich auf eine bestimmte Zielgruppe. Wir gehen aber auch ins Rotlichtmilieu und kriegen dadurch nochmal einen weiteren Blick mit. Was wir erleben ist, dass bei den meisten Frauen beide Aspekte eine Rolle spielen. Freiwillige Entscheidung und Zwang. Und jetzt muss man gucken, was ist Zwang, was ist freiwillig. Wir erleben, dass Frauen zum Beispiel aus Armut heraus in der Prostitution landen, weil sie keine Alternative haben. Wir erleben, dass Frauen irgendwie da reingeraten, weil sie denken, das könnte lustig sein, dann aber merken, oh, es ist gar nicht so lustig, aber ich schaff's gar nicht unbedingt wieder raus, oder es ist schwierig auszusteigen. Wir erleben, dass Frauen über Zuhälterei reinkommen, über die Loverboy-Methode, die einem auch suggeriert, ich entscheide mich freiwillig für Prostitution, bin's aber gar nicht, bin eigentlich Opfer von Zwangsprostitution. Wir erleben, dass Frauen, die dann zum Beispiel über so eine Zuhälter-Methode da reinkommen, es teilweise auch schafft, den Zuhälter wieder loszuwerden, aber sind sie im Milieu und was ist dann? Und sie schaffen es nicht selbstständig wieder aus dem Milieu heraus. Und dann sind sie quasi selbstständig und freiwillig weiter im Milieu, aber was hat sie da reingebracht? Mhm. Dann kennen wir sehr viele Frauen, die aufgrund von Gewalt in der Kindheit so geprägt worden sind, dass sie denken, wenn andere mich missbrauchen, ist das normal und es ist für sie einfach auch normal, in der Prostitution zu sein. Mhm. Das heißt, dieser ganze, und ich glaube, da gibt es bestimmt noch andere Kategorien, aber so allein das zeigt, es ist sehr komplex, die Bandbreite ist groß. In der Biografie von einer einzelnen Frau spiegeln sich meistens auch verschiedene Phasen ab oder wechseln sich ab. Mal ist sie selbstbestimmter drin, mal weniger. Und deswegen merke ich so, die Frage nach Freiwilligkeit lässt sich nicht so einfach beantworten.
Okay. Das heißt, in Deutschland gibt es schon freiwillige Prostitution und Zwangsprostitution, aber die Grenzen sind teilweise fließend.
Ja, genau. Also es gibt eine ganz große Bandbreite an Grau dazwischen.
Ja. Frank, du hast es vorher schon angesprochen, Prostitution ist seit 2002 in Deutschland nicht mehr sittenwidrig, sondern ein anerkannter Beruf. Und dann im Jahr 2017 wurde das Prostituiertenschutzgesetz verabschiedet, das Zwang und Ausbeutung verhindern soll. Das ist ja eigentlich ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung, oder?
Ja, genau, das Oder ist das Entscheidende in der Frage, wie ich finde. Es ist tatsächlich ein hohes Ansinnen gewesen, weil man es doch gemerkt hat. Na, also es gab eine Auswertung der Gesetze 2002 und man hat einige Jahre später gemerkt, das hat gar nicht geholfen. Zum Beispiel die Anmeldung von Prostituierten oder Menschen, die da arbeiten,
Krankenversicherung,
ganz genau, oder Rentenversicherung. Das haben in einem Jahr mal nur 50 etwa angenommen. Von egal wie viel.
Also 50 von den 200,
in ganz Deutschland waren so um die 40, 50 Personen in Krankenversicherung.
Ja, das heißt, die Einschätzung von der Gruppe selbst war gar nicht gegeben, dass es ein normaler Beruf ist. Aber das Gesetz hatte tatsächlich einen Anlauf genommen und ist dann allerdings ein bisschen kürzer gesprungen, als einige vorher wollten. Aber kürzer gesprungen heißt nicht, dass nicht gar nichts dadurch bewusst wurde in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel, dass auf einmal Städte nachgucken mussten, wie viele gibt es denn bei uns, wie viele Räume, wie viele Angebote in diesem Bereich. Und meine Stadt hat in dem Fall das gemacht. Und ich weiß, ich hatte ein Gespräch mit einem Zuhälter, der hat sich kaputt gelacht. Hat gesagt, die Stadt hatte von 150 geredet, ne? Und er sagt, nee, das sind mindestens 250, und sagte, ich kenne mich ja aus, ne? Und dann hat die Stadt die Untersuchung gemacht und die erste Recherche hat schon zu 800 geführt.
Ach, krass.
Das heißt, dadurch, dass das Gesetz einfach mal das Auge drauf geworfen hat, mussten Verwaltungen neu denken. Und Verwaltungen sind immer die, die dann auch Geld kosten. Also wie viele Polizisten werden eingesetzt, wie viele Beratungen. Und es gab zwei, drei Elemente, nämlich auch, dass wenn jetzt ein Freier gewusst haben könnte, dass das Zwang war, wo kaum einer nachfragt übrigens, dann konnte er schon dann für den Kauf bestraft werden.
Kam das vor? Also gab es da tatsächlich?
Ich glaube, es hat ein oder zwei Fälle gegeben. Aber in den Köpfen, und das verspreche ich mir jetzt von einem möglichen nordischen oder schwedischen Modell, was nämlich sagt, der Sexkauf wird verboten. Nicht wieder auf dem Rücken derer, die möglicherweise getrafficked wurden, sondern die das nutzen, die Käufer, die Marktmacht muss dafür, wenn dann, bezahlen. Und da passiert was in den Köpfen. Es ist nämlich gar nicht so sehr, wie viele werden dann verhaftet und bestraft, sondern es gibt ganz viele Männer, meistens sind es, fast immer sind es Männer, selbst wenn Männer Angebote schaffen, sind es Männer, die sie kaufen. Mhm. Aber ganz oft wollen die nicht mehr, die haben kein Problem mit dem Moralischen. Aber die hätten moralisch ein Problem, wenn es ein Gesetz gibt.
Ja.
Also ne, nicht wegen der Sexualität und der Frage dahinter, Sitten, sondern die haben eine Moral, ein Gesetz nicht zu brechen. Und das würde den Tenor ändern.
Das heißt, du bist ein Befürworter des nordischen Modells?
Ich habe lange gebraucht. Ich habe immer ein bisschen damit gerungen, was sind die Vor- und Nachteile. Und für mich ist es so, dass wir damit nicht alles lösen können und das auch wissen müssen, dass das nicht alles löst. Aber ich bin inzwischen ein Befürworter und ich denke, 80% des Ganzen könnten damit adressiert werden. Und beim Rest müssen wir weiter die Augen drauf werfen.
Inga, siehst du das ähnlich? Kannst du das unterschreiben? Siehst du das anders?
Also ich glaube auch, es ist jetzt kein Allheilmittel, dass durch das nordische Modell plötzlich alle Probleme gelöst sind, sondern eher, also was ich daran mag, ist zu sagen, den Körper einer anderen Person zu kaufen, darüber müssen wir sprechen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und was macht Prostitution mit einer Person? Und das nordische Modell geht davon aus, dass Prostitution erstmal Gewalt ist an einer Person. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, ich mache das bei freiwillig und selbstbestimmt, aber wir merken so, bei dem Großteil erleben wir, dass es echte Schäden hinterlässt, wenn sie sich prostituieren. Wenn sie eigentlich aus einer Position kommt, sagen, ich möchte das nicht, aber ich mache es trotzdem, weil ich irgendwie muss, weil meine Umstände mich zwingen. Das hinterlässt gravierende Spuren an der Person.
Zum Beispiel, also, was sind so die Schäden?
Posttraumatische Belastungsstörung, also Traumafolgestörung, dass jemand über Jahre danach kaum in der Lage ist, stabil seinem Alltag nachzugehen, sondern Unmengen an Therapie braucht. Der kann nicht sofort woanders wieder in den Job gehen, sondern muss wirklich erstmal Sachen verarbeiten. Sie lernen im Alltag in der Prostitution, also den Körper von der Wahrnehmung abzuspalten, sich zu dissoziieren. Und das ist so ein verfestigtes Verhalten, das ist auch danach nicht einfach abzulegen.
Anders hält man das ja auch nicht aus. Ne?
Anders halten sie es nicht aus und danach haben sie gar kein Gefühl mehr, wer bin ich eigentlich? Mhm. Die Identität geht verloren und das ganze Prozedere, wer bin ich, was ist mir wichtig, eigene Grenzen formulieren, das muss neu erarbeitet werden. Da hängt auch ganz viel dran. Aber ich muss nochmal zum nordischen Modell. Also das ist Normative, warum finde ich das vielleicht gut oder richtig? Und das andere dahinter ist, wir müssen unbedingt adressieren, was wäre eigentlich wichtig für Frauen? Warum kommen sie eigentlich in die Not? Und da gibt es Möglichkeiten durch das nordische Modell, aber die muss man halt machen. Wenn man das nicht macht, dann ist die Frage, was das Modell bewirkt. Aber wenn man es nicht schafft, Sozialleistungen für alleinerziehende Mütter oder so zu etablieren, dann werden wir weiterhin 15-jährige oder 17-jährige Rumäninnen haben, die bei uns aus Überlebensgründen sich prostituieren, weil sie keine Wahl haben. Und ich glaube, das müssen wir mit im Blick haben, dass ganz viele aus Alternativlosigkeit dastehen und eigentlich eine andere Hilfe brauchen.
Das heißt, man muss die Not in den Fokus setzen.
Unbedingt.
Und die Gewalt, die dadurch ausgelöst wird. Also das Trauma-Wort viel, ja. Psychotherapeuten und diejenigen, die dann damit zu tun haben, sagen, es ist gleich oder schlimmer wie bei Folter oder Kriegs.
Und dazu muss man sich halt auch noch mal angucken, was passiert eigentlich in der Prostitution. Ich glaube, die meisten haben gar kein Bild davon, was ist eigentlich Prostitution.
Ja, nimm uns mal
da mit Missionarstellung oder was da los. Aber ich glaube, was man halt mittlerweile mehr im Blick haben muss, was passiert in der Pornografie. Und die Pornografie entwickelt sich zu immer härter, immer mehr gewaltverherrlichenden Filmen, immer mehr Rapeplay, dass man sieht, wie jemand vergewaltigt wird und dabei anscheinend Lust empfindet. Und das hat einen Einfluss auf Prostitutionsnachfrage. Das heißt, auch da geht es eigentlich viel um Gewalt, um Demütigung, um was für mich auch persönlich irgendwie sehr herausfordernd war, am Anfang zu verstehen, wie viel mit Exkrementen auch in der Prostitution, also mit auf Menschen urinieren oder, also da hatte ich gar kein Gefühl dafür, dass sowas ein Bestandteil davon ist, also extrem demütigende und entwürdigende Praktiken, die Frauen über sich ergehen müssen, gewürgt werden, geschlagen werden, beleidigt werden, ihre Grenzen werden konsequent weiter überschritten, weil es darum geht, was will der Kunde eigentlich gerade, dafür hat er bezahlt, also will er das auch, Kunden, die darauf stehen, wenn die Person irgendwie auch leidet und Schmerzen hat, so das ist extrem entwürdigend. Mhm.
Das heißt, es hat mit Sex eigentlich überhaupt nichts zu tun?
Ich würde sagen, nein. Es hat damit zu tun, Macht und Kontrolle über eine andere Person zu haben. Und je nachdem,
sich die zu erkaufen.
Je nachdem, also wir wir sehen ja auch durch Pornografiekonsum, es geht immer mehr darum, was macht mir eigentlich gerade Spaß, was gibt mir den Kick, was ist mein Fetisch und den auszuleben. Und das Ganze hat immer weniger, also die Frage, was ist Sex? Für mich ist Sex eine Verbindung zwischen zwei Menschen, aber Prostitution ist, meine Bedürfnisse zählen und die sind wichtig und ich bezahle jemand anderen, dass ich das ausleben kann. Ich kaufe die Person, ich mache sie zur Ware. Es geht nicht mehr um den anderen Menschen, sondern ich brauche den Körper, ich brauche die Körperöffnung. Und es geht darum, was ich will. Mhm. Und Sex wird dadurch losgelöst eigentlich von zwei Personen zu einer Person. Der andere ist halt in dem Sinne keine Person mehr, sondern eine Ware. Mhm.
Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn Sex genauso, wie du das jetzt beschrieben hast, ausgelebt wird bzw. nicht ausgelebt wird und käuflich ist, ein Geschlecht, ein Mensch käuflich ist? Frank?
Ich kann nur zu dem Gedanken vorher, was du gesagt hast, was Pornografie angeht. Ich durfte mal eine Recherche, ein Studium oder eine Untersuchung machen, in dem Pornografie als verletzend ist, dargestellt wird, nämlich in die Gleichheit zwischen Mann und Frau, zwischen Alt und Jung und anderen. Und eins, wo wir eine Anhörung hatten, waren unter anderem ein Professor der Charité. Der hat gesagt, inzwischen stellen wir fest, durch Pornografiekonsum, und zwar diesen gewalttätigen und immer verschärfenden, sind die Köpfe und Hirne von jungen Männern und von jungen Frauen inzwischen andere geworden, sodass beide mit der Erwartung in eine sexuelle Beziehung, Familie, Ehe gehen. Und die einen sagen, meistens die männlichen, das kann ich erwarten. Und die Tendenz bei Frauen ist, das habe ich zu erwarten.
Oder so.
Ja. Ja? Da rechne ich mit. Das heißt, die Erwartungshaltung ist eine vollkommen andere. Und das macht was mit unserer Gesellschaft, weil das macht dann die Selbstverständlichkeit, unabhängig, dass es bei Pornografiekonsum auch oft um Menschenhandel geht, ne? Also bei der Erstellung. Aber das macht diese Subjektivierung von in erster Linie Frauen, von Sex, das schreit es ins Land und wird für selbstverständlich gehalten. Das zurückzudrehen ist eine gigantische Aufgabe. Und das wiederum, das möchte ich am liebsten, ja, ich habe jetzt hier nur zwei Damen vor mir, das möchte ich gerne mal allen Männern ins Gesicht rufen, was das bedeutet, dass sie sich so steilen lassen im Negativen.
Mhm. Gerade bei Pornografie, ne, wenn wir bei dem Thema bleiben, das ist ja mittlerweile allen Leuten eigentlich zugänglich, ohne dass man da große Einschränkungen oder Zugangsbeschränkungen hätte. Wo kann man denn da ansetzen, um das zu ändern oder zu reduzieren? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also ich glaube, man muss wissen, sobald man seinem Kind ein Smartphone gibt, gibt man ihm die Gelegenheit, Pornografie zu konsumieren oder wird es damit konfrontiert. Und ich glaube, also vor ein paar Jahren war das Einstiegsalter von Pornografiekonsum 11. Heute ist es niedriger. Ich weiß den genauen Zahlenwert gerade nicht, aber es ist niedriger als 11 Jahre. Mhm. Und Kinder kommen schon in so ein regelmäßiges Konsumieren von Pornografie und es ist normal. Ich glaube, sie werden geprägt mit Dingen und es wird ihnen suggeriert, sich darzustellen, Nacktfotos von sich irgendwie weiterzuschicken, ist irgendwie auch normal. Es macht was mit ihnen, ist schlimm. Ich glaube, da müssen wir gucken, gibt es Möglichkeiten der Beschränkung? Gibt es Möglichkeiten, da auch besser aufzuklären? Was macht es eigentlich mit dir, wenn dein Bild im Netz ist? Das ist da immer. So viele erzählen, dass für sie eigentlich das Schlimmste ist, dass sie ihre Bilder nicht mehr aus dem Netz kriegen. Und es wird damit geworben, hey, du kannst zu OnlyFans gehen, das ist alles gar nicht so wild. Aber eigentlich ist es, wir müssen über die Gefahren noch mehr sprechen. Was macht es denn, wenn man zu OnlyFans geht? Man landet in der Prostitution und im digitalen Raum. Und Leute denken, es ist cool, aber es letztendlich führt es dazu, dass man seine eigenen Grenzen immer weiter zurückfährt und irgendwann da nicht mehr so einfach rauskommt.
Mhm. Mit einfach verbieten haben wir immer so unsere Geschichten. Aber mit warnen, ich meine bis auf jede Zigarettenpackung oder sowas. Selbst auf Tomaten haben wir inzwischen rot, gelb, grün. Ja, also diese Einschätzung. Mhm. Also wenn die Gesellschaft sich aufringen könnte, und wir als Christen, wir als Menschen achten damit drauf, erst eigenen Kindern gegenüber, wie du sagst, aber auch im familiären Umfeld, dann in der Schule, in den Peergroups, dass man eben nicht mehr über bestimmte Witze lacht. Das sind ja meistens Männer. Dass dann möglicherweise mal Eingaben gemacht werden. Und erst mit dem Begrenzen beim Internet ist ein Problem, das ist oft in der Verantwortung der Eltern. Ne? Aber die Eltern kennen sich meistens nicht so gut aus mit dem Handy, wie man das wieder entsperrt, als die als die Mädels und Jungs.
Und da denke ich mir manchmal auch, wir schaffen es ja, alle möglichen Sachen im Internet irgendwie direkt zu klassifizieren und sagen, ah, das waren jetzt hier Fake News oder das war dies oder das. Warum schaffen wir es nicht, bessere Jugendschutzfilter einzubauen? Also jeder, also es ist so einfach, an Pornografie ranzukommen. Aber nur.
Als ich diesen Bericht gemacht habe, da wurde sofort gesagt, Freiheit der Kunst. Sofort kamen Argumente, warum bestimmte Sachen nicht, ne? Oder noch nicht Pornografie oder so sind. Ja, da müssen sich einfach mal ein paar Leute mehr einen Kopf zusammenstrecken, die dabei unterstützt werden, dass das gesellschaftlich relevant wird, diese Sorge. Nicht einfach mal irgendwelche Frommen, die sagen, ne, das ist aber schlimm.
Ja, es öffnet einfach, einfach ein Tor für so viel Missbrauch. Also natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe Lust, mich zu filmen und es ins Netz zu stellen. Ich habe kein Problem damit, dass es für alle Ewigkeit im Netz ist. Aber es gibt auch so viele, die dem niemals zugestimmt haben.
Das ist unfreiwillig,
die heimlich gefilmt werden. Und dann landen sie im Netz und dann haben sie einen Schaden. Wir kennen Leute, die einfach auch lange danach noch echte Probleme haben und es gegen sie verwendet wird, dass es Nacktfilme von ihnen im Internet gibt. Und dann schnell geht es halt darum, die Frau wieder irgendwie zu dissen und sagen, oh, von dir gibt's aber Nacktmaterial im Internet. Und gleichzeitig muss man sagen, sorry, aber wer hat's denn geguckt? Wer hat das denn im Internet entdeckt? Und da sind wir auch, glaube ich, noch, also da braucht's noch viele Schritte auch für einen gesunden Umgang miteinander in der Gesellschaft. Aber ich glaube, drüber sprechen ist schon mal gut. Dass es nicht so cool ist, Pornografie zu konsumieren, wäre auch schön. Und auch drüber zu sprechen, was macht es denn mit dem Gehirn? Was macht es denn mit einem, auch als Sucht? Es gibt mittlerweile immer mehr Suchtberatungen, die Mediensucht und Pornografiesucht als Thema haben und auch begleiten, weil sie merken, es verändert Menschen, es führt sie in Abhängigkeit und das hat auf ganz vielen Ebenen wieder negativen Einfluss.
Einfluss, ja. Jetzt könnte man ja als Zuschauerin und Zuschauer sitzen und so sagen, ja, es ist ein super wichtiges Thema, ne, hört sich sehr relevant an, aber ich persönlich habe damit nichts zu tun oder mich betrifft es nicht. Ich war noch nie im Bordell oder wie auch immer. Was ist da eure Argumentation oder was würdet ihr einer Person entgegnen?
Ich musste dann schon bei deiner Frage jetzt lachen. Ich wollte jetzt auch nicht.
Komm, hau raus.
Jeder hat damit zu tun. Ja. Wenn diese Zahl, ne, von dieser, die ich vorhin genannt habe, stimmt, dann hat jeder unter den ersten 10 Männern, die in dessen Umfeld sind, in meiner Frau Umfeld, 1 bis 3 Konsumenten. Entweder von Pornografie, da wahrscheinlich noch mehr, als auch von Bezahlung für Prostitution. Und das einfach hinzunehmen, ne, weil ich weiß darüber nichts, da kratze ich ein bisschen dran. Deshalb musste ich gerade wahrscheinlich ein bisschen hämisch grinsen.
Ich glaube, über Pornografie hat jeder Zugang dazu. Pornografie ist so weit verbreitet, wir alle entweder haben wir schon geguckt oder kennen Leute, die gucken. Und wenn wir gucken, können wir nicht garantieren, dass wir nicht auch angucken, wie Opfer von Menschenhandel dort missbraucht werden. Die Grenzen gerade im Pornografiebereich sind so schwammig. Und das andere Thema wäre, wir können, selbst wenn ich niemanden kenne, der ins Bordell geht, da müssen wir trotzdem im Blick haben, dass in unserem Land Mädels, also Kinder und Erwachsene, missbraucht werden für Sex. Und das, also wir gucken so gerne auf andere Länder, Afrika, ja, irgendwie schlimm, Asien, ja, bestimmt gibt es da auch viele Probleme. Aber wir haben es in unserem Land. Und ich glaube, allein deswegen müssen wir hingucken und uns damit beschäftigen.
Das Thema bringt auch sehr viel Hilflosigkeit mit sich. Was kann man dann konkret tun, um zu helfen, um da anzusetzen?
Also das eine ist, man sagt im Englischen Awareness Raising, also drüber reden, bei Gesprächen ansprechen. Nicht in Pauschalurteilen, deshalb habe ich die Zahlen zum Beispiel nicht, habe in der Zahlenspanne genannt, sonst machst du dich doch unglaubwürdig. Mal Leute einladen in die Gemeinde, in den Kegelclub, keine Ahnung, die darüber aufklären. Möglicherweise in der Schule mal sagen, was macht denn ihr zu dem Thema? Also das Bewusstsein heben und dabei dann auch hingehen und sagen, wer von uns ist denn in einem Umfeld, auch beruflich, der da mittun kann? Also du sprachst von der aufsuchenden Arbeit, von einem Safe House. Ja? Da kann man unterstützen, da kann man sich auch mal orientieren dran. Braucht es das in meiner Gemeinde auch? Gibt es das vielleicht in meiner Stadt? Das wären so 2 Punkte.
Ja, Präventionsarbeit in Schulklassen. Und ich finde auch in Gemeinde zu schauen, haben wir sichere Räume, über das Thema zu sprechen. Es gibt eigentlich in jeder Schulklasse mittlerweile 1 bis 2 Betroffene von Missbrauch, von sexuellem Missbrauch. Und wer weiß, was in der Gemeinde noch irgendwie los ist. Und allein da schon anzusetzen, sagen, wie können wir sichere Räume schaffen? Wie können wir dafür sorgen, dass hier kein Missbrauch passiert? Wie können wir dafür sorgen, dass, falls hier mal irgendwer jemand anderen mit Nacktfotos erpresst, dass wir irgendwie einen Raum darüber hätten, darüber zu sprechen? Ich glaube, es fängt in so kleineren Rahmen schon an, eine Kultur zu bauen, nicht zu schweigen, sondern das Thema aktiv anzugehen.
Also da ist auf jeden Fall sehr viel zu tun.
Und die Politiker ansprechen, dass sie bitte darauf zugehen.
Und miteinander unterwegs sein, zu gucken, können wir auf Pornografie verzichten.
Was macht euch denn, Abschlussfrage, was macht euch denn trotzdem Hoffnung? Also ne, es ist ein sehr schweres, sehr komplexes Thema, hast du auch gesagt. Was macht euch Hoffnung,
Inga? Ich würde sagen, dass ich schon erlebe, dass sich in unserer Gesellschaft was tut. Allein, dass wir mehr Bewusstsein dafür haben, ist mega stark. Früher war das gar nicht der Fall. Und dann im kleinen Fall, also im Einzelfall auch zu sehen, auch die Frauen, die wir begleiten, so die kommen aus einer Situation von echter Hoffnungslosigkeit. Aber über Begleitung, über Hilfe, über Durchhalten verändert sich ihr Leben und da entsteht wieder Hoffnung. Und ich kenne wirklich jetzt viele Frauen, die rausgekommen sind, die wieder Boden unter den Füßen haben und teilweise selber angefangen haben, drüber zu sprechen. Und das gibt mir Hoffnung.
Wie schön.
Ich habe zwei Bereiche. Awareness, die Wahrnehmung. Vor 13 Jahren, als das Bündnis begonnen hat, ja, da waren vielleicht 1-2% maximal in der Nähe einer Ahnung, dass es da schief liegt. Inzwischen würde ich sagen, wir sind bei knapp 20%. Das reicht aber noch nicht, um Gesetze zu verändern. Und doch sind jetzt Gesetzesvorschläge da. Die können zum Beispiel dann auch beklatscht, ermutigt, unterstützt werden. Ne, auch gerade jetzt, wenn in den nächsten Monaten Leute dazu fragen. Und tatsächlich Hoffnungsgeschichten und Hoffnungsaktionen. Also ne, diese 50 Vereine, die da jetzt inzwischen schon unterwegs sind, in den letzten 10 Jahren gegründet oft, was die inzwischen an glänzenden Augen haben, weil sie sich wo praktisch, ne, da kommt der Heilsarmee-Offizier bei mir raus, ne, wenn Leute sich mal richtig dahin begeben, wo es auch mal wehtut, das macht mir Hoffnung.
Danke, dass ihr hier seid. Danke für eure tollen Impulse und auch für die wertvolle und wirklich wichtige Arbeit, die ihr tut.
Sehr, sehr gern.
Danke, dass wir hier sein konnten.
Gerne. Ein komplexes Thema, über das wir heute gesprochen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.